Jesus und Nikodemus. Johannes 3. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und in ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber wo er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist.
Jesus begegnen in seinem Wort. Können wir das wirklich, ist das wirklich eine Sache, die wir immer wieder erleben? Man kann Gott in vielen Bereichen begegnen, sicherlich in der Natur, sicherlich wenn man ein neu entstehendes Kind betrachtet, aber die Person Jesu, der ja Gottes Sohn ist, ihr zu begegnen, geht, glaube ich, am besten, wenn wir ins Wort hineinschauen. Und mich ergreift es immer wieder und ich hoffe, dass es euch auch ergreift. Die heutige Begegnung war zwischen zwei Menschen, die auf einem ganz anderen Niveau gesprochen haben, als wir das gewöhnlich tun. Und das werdet ihr merken und das habt ihr vielleicht jetzt schon gemerkt, wenn wir das gehört haben, dass da viele Dinge erzählt und gesagt werden, die uns ein bisschen fremd vorkommen. Obwohl das einer der berühmtesten Texte aus dem Neuen Testament ist. Ich glaube, so fast jeder von uns kennt den Vers 16 aus diesem Kapitel auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben gerettet werden, ewiges Leben haben. Siehst du, ich kann es gar nicht genau auswendig, das habe ich gerade gemerkt. Aber wir kennen diesen Vers und trotzdem ist es wert, dass wir da genauer hineinhauchen, hineinschauen. Es ist nämlich ein Gespräch zwischen zwei Gelehrten, wenn ich das so sagen darf, Und es ist ein Gespräch mit vielen Missverständnissen. Und ich glaube, dass auch wir etliche Missverständnisse haben, wenn wir mit Jesus ins Gespräch kommen. Aber er hat Geduld und er erklärt es uns. Und wir haben die große Möglichkeit, immer wieder nachzulesen, nachzuforschen in seinem Wort, was er eigentlich meint. Den Zusammenhang möchte ich kurz in Erinnerung rufen. Wir sind ja erst am Anfang dieser Predigtreihe und auch am Anfang des Evangeliums. Und vor 2 Wochen haben wir uns damit beschäftigt, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Er hat sie mit 2 Schlagworten, vielleicht können wir uns daran noch erinnern, berufen. Er hat gesagt, komm und sieh und folge mir nach. Das ist die Aufforderung an uns alle. Komm und schau, wie Jesus ist. Und dann kannst du ihm nachfolgen. Jesus fordert uns nicht auf, folge mir nach und du wirst schon sehen. Ja, aber er fordert uns auf, ihn anzuschauen zuerst. Wir sollen uns nicht auf irgendwas einlassen, wovon wir überhaupt nichts wissen. Ja, sondern er gibt uns ja so viel Information. Und das ist die Aufforderung an uns, komm, schau nach. Sieh und folge mir nach. Dann haben wir letzten Sonntag das erste Zeichen gehört. Die Zeichen sind im Johannesevangelium ganz was Wichtiges. Dieses Wort Zeichen kommt auch dort hauptsächlich vor. Und das ist ein Beweis, dass Jesus anders ist, dass er mehr ist. Und wir werden das gleich heute in unserem Text auch wieder sehen, dass das ganz zentral ist. Die ersten Zeichen, es war das Weinwunder in Kana. Und dann, anschließend daran, war der erste Eklat, der erste Skandal, den Jesus gemacht hat. Kommt nur im Johannesevangelium vor, die Tempelreinigung, die erste Tempelreinigung am Anfang, so wie das Johannesevangelium die Aufenthalte Jesu in Jerusalem öfters beschreibt als die anderen 3, die Synoptiker. Die Tempelreinigung war ein Skandal. Ja, Jesus geht in den Tempel und räumt dort ordentlich auf. Er haut die Tempelhändler und die ganzen Standeln hinaus. Ja? Und das gibt natürlich eine Konfrontation, einen Skandal. Und am Ende, es kommt zu einer Polarisierung. Wir haben diese Begegnung mit Jesus, jetzt lassen wir jetzt aus, darüber brauchen wir, die haben wir jetzt nicht in unserer Reihe drinnen, aber es kommt zu einer Polarisierung. Die einen sind natürlich empört, vor allem dies betrifft, dass sie hinausgeschmissen werden. Und die anderen sagen, boah, da gibt es jemanden, der wirklich was anders macht. Ja, das ist halt auch so, gell? Es muss was anders werden. Es ist nicht so wichtig, muss was anders werden. Und jetzt kommt Jesus und die Leute sind irgendwo begeistert und angezogen von ihm. Und dann heißt es am Ende vom vorigen Kapitel, und das ist mir ein wichtiger Vers, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus kannte die Leute. Und das haben wir schon gesehen, wie er die Jünger berufen hat. Er hat sie durchschaut. Er hat sie erkannt. Und auf das hin auch angesprochen. Jesus kennt die Menschen. Er kennt dich und er kennt mich. Er schaut uns an und kennt uns. Das ist vielleicht unangenehm. Es ist aber auch unheimlich tröstend, weil er uns trotzdem liebt. Das war der Zusammenhang, Jesus kennt alle, er durchschaut alle und er fällt nicht auf die Gefahr des Populismus hinein. Ja? Ihm ist es egal, ob ihm die Menschen zujubeln, er zieht sich dann oft zurück, weil er sagt, ich kenne ihre Herzen. Und die am Ende seines Lebens, die ihm zugejubelt haben, oder viele von denen, die ihm zugejubelt haben am Palmsonntag, haben wir 5 Tage später geschrien, kreuzige ihn. Er kannte sie. Er kennt dich und er kennt mich, aber er liebt uns. Der Text heute, den könnte man in 5 Teile einteilen. Ich werde es aber trotzdem hoffentlich kurz machen. Am Anfang die ersten zwei Verse, zwei Gelehrte. Und dann kommen zwei Stellen, die immer mit einer Phrase anfangen, die werden wir dann sehen, und die handeln vom Geborenwerden. Das eine Mal geboren von Neuem oder von oben, und dann geboren von Wasser und Geist, und die nächste Stelle ist dann gekommen von oben. Und wenn man es so will, könnte man darin auch die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes und das Wirken Gottes sehen. Die Rolle des Vaters, der in der Zeugung des neuen Lebens wirkt, die Rolle des Heiligen Geistes und die Rolle des Menschensohns. Ja, und am Schluss die vielleicht wichtigste Frage: Wir haben die Wahl, nämlich unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Zwei Gelehrte, die ich jetzt vergleichen möchte kurz. Der eine kommt aus höchsten Kreisen. Nikodemus ist ein Theologe, hat sozusagen die akademische Ausbildung in der jüdischen Theologie gehabt und ist Mitglied des Hohen Rates, und er ist in irgendeiner Weise interessiert an Jesus. Dass er in der Nacht kommt, das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass er Angst hat, dass ihn andere sehen, manche sagen das so, aber ich habe auch gelesen, dass man schon die Tradition hatte, so tiefgehende, ernste Gespräche und so weiter in Ruhe zu, wenn keine Menschen, nicht so viele Menschen da waren, abzuhandeln, und deshalb kommt er und fragt oder redet Jesus an in der Nacht. Später dann werden wir sehen in dem Evangelium, dass diese Begegnung mit Jesus schon eine Konsequenz in seinem Leben hatte. Wie redet er Jesus an? Er redet Jesus als Rabbi, Meister an. Jesus, der keine theologische Ausbildung hatte, aber natürlich, so wie jeder jüdische junge Mann, auch in der Synagoge geschult worden ist, und der schon als Zwölfjähriger die Theologen in Jerusalem in Erstaunen gesetzt hat, ob seiner Kenntnis. Jesus ist aber ein für die Religiösen in Jerusalem ein dahergelaufener Wanderprediger aus Galiläa. Ja, er ist kein etablierter Gelehrter. Und trotzdem sagt der Nikodemus zu ihm: Rabbi, Meister. Und er sagt sogar noch mehr: Du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Wenn er das ernst meint, dann muss er doch das, was Jesus sagt, ganz ernst nehmen. Übrigens, wenn wir das ernst meinen, dass Jesus ein Lehrer ist, der von Gott gekommen ist, dann müssen wir das ernst nehmen, was er sagt. Nicht, ja, es steht halt in der Bibel drinnen, aber Jesus hat wirklich etwas zu sagen, was Tiefes zu sagen. Wenn wir Jesus betrachten, und das ist ja eigentlich der Sinn unserer Predigtreihe, dann werden wir merken, dass er außergewöhnlich ist. Und wenn wir das merken, dann müssen wir auch sein Reden und seine Aussagen ernst nehmen, weil er von Gott kommt. Die Begegnung mit Nikodemus, von Jesus mit Nikodemus, blieb nicht spurlos bei Nikodemus. Er war sozusagen ein Fan, ein Nachfolger vielleicht sogar von Jesus. Er hat im Hohen Rat Jesus verteidigt, Johannes 7, Vers 54. Nicht jetzt so wirklich ganz heftig, habe ich den Eindruck, aber er hat ihn ihm zumindest mit theologischen Gründen verteidigt. Und später dann, nach seinem Tod, hat er mit Josef von Arimathea das Begräbnis organisiert und bezahlt. Also offensichtlich hat das doch eine Auswirkung gehabt, diese Begegnung. Das Gespräch, das wir jetzt beobachten werden, ist seltsam, möchte ich sagen. Es ist, glaube ich, für uns auch etwas unverständlich, obwohl es so bekannt ist. Warum ist es so unverständlich? Es ist ein theologisches Gespräch und das setzt Kenntnisse des Alten Testamentes und der jüdischen Tradition voraus, die wir eigentlich nicht so haben. Ja? Ich glaube aber auch, dass es eventuell nur bruchstückhaft überliefert ist. Es ist sozusagen rudimentär aufgeschrieben nur. Es sagt ja nicht, heißt ja, das ist Gottes Wort und das ist, es war so, aber ob noch zusätzlich was gesagt worden ist, zwischendurch, das wissen wir nicht. Also ich habe den Eindruck, dass vielleicht zwischendurch auch noch Dinge gesagt worden sind, die hier nicht aufgeschrieben sind und dass es vielleicht deshalb auch ein bisschen schwierig erscheint. Aber das Interessante an dem Gespräch ist, dass es so, ich habe es jetzt genannt, asymmetrisch ist. Da ist einer, der sucht Antworten. Wir werden ja gleich die Frage, die sich hinter seinem, die sich in seinem Kopf abspült, sehen. Und auf der anderen Seite ist jemand, der kennt dich und alles und auch die Antworten. Das ist kein Gespräch auf gleicher Ebene, sondern da ist ein Mensch, der Antworten sucht. Und da ist Gott, der die Antworten hat und der dich durchschaut. Du kannst zu Jesus kommen und er hat was zu sagen für dich, und zwar die Wahrheit, die Antworten, die du suchst. Was mir aufgefallen ist, dass dieses Gespräch voller doppeldeutiger Begriffe ist. Es ist irgendwo, sind eigentlich die Missverständnisse vorprogrammiert. Warum macht Gott das so? Warum verwendet Jesus so Begriffe und die Bibel oft, die man so und so verstehen kann? Vielleicht ist es die Herausforderung, dass wir ein bisschen mehr nachdenken. Es ist nicht alles so ganz leicht immer offensichtlich, sondern wir sollen in die Tiefe gehen, wir sollen ein bisschen drüber nachdenken, wir sollen ringen darum, dass Gott wirklich uns das Wort eröffnet. Und das erste Wort, oder über das wir jetzt viermal stolpern werden, das ist das Wort Amen. Wir kennen das, wir sagen das nach unseren Gebeten. Jesus verwendet dieses Wort zweimal doppelt in der Einleitung von dem, was er sagen wird. Amen ist ein hebräisches Wort, wurde aber dann ins Griechische übernommen und heißt so viel wie treu, gewiss, fest, zuverlässig. Und es gibt im Alten Testament eine Stelle aus dem Jesaja, wo es heißt, Gott der Treue, und das steht dann dort, Gott des Amens. Also es geht hier um Wahrheit, Treue, Gewissheit, und das ist ja auch so, wie wir es verwenden. Wenn wir sagen Amen nach einem Gebet, dann sage ich, ja, so sei es. Und wir verwenden das auch. Viele Kirchen verwenden es natürlich auch in der Liturgie, und auch wir haben ja schon unsere Art von Liturgie, wo wir Amen sagen. Zustimmung. Ja, so sei es. Jesus ist der Einzige, der das vor seinen Worten sagt. Und das wird dann meistens mit wahrlich übersetzt. In der neuen Genfer Übersetzung, die ihr gehört habt, kommt es nicht so heraus. Aber wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Kennen Sie das? Die Bergpredigt zum Beispiel, die fängt immer wieder, wahrlich, ich sage euch. Ja? Amen, sagt Jesus, bevor er seine Aussagen tätigt. Und man muss sich vielleicht überlegen, warum sagt er das? Um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu erhöhen? Vielleicht ein rhetorisches Element, kann sein. Aber es gibt geistliche Gründe auch, um die Wahrheit und die Wichtigkeit des Folgenden zu verdeutlichen. Um zu zeigen, dass er mit göttlicher Vollmacht spricht. Wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dann sagt er damit auch, Gott sagt euch. Jesus, das lebendig gewordene Wort Gottes, so wie wir es aus dem Anfang vom Johannesevangelium auch kennen, Gott redet zu dir und bitte nimm das ernst. Nur im Johannesevangelium verwendet Jesus dieses Wort Amen doppelt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. 25 Mal in doppelter Form. Das muss doch eine Bedeutung haben. In ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Jesus ist Gottes Amen zum Evangelium sozusagen. In ihm ist alles erledigt. Ja, so ist es. Jesus sagt Amen in Jesus, Gott sagt Amen in Jesus Christus zu den Menschen, zu dir. Er möchte dich und mich dadurch erretten. Und in Offenbarung kommt es auch nochmal vor im Sendschreiben. Dieser sagt, der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, Gott zur Ehre. Amen. Gottes Worte haben Gewicht. Übrigens, wie ist es mit meinen Worten? Wenn ich was verspreche, halte ich mich dran? Man kann schon Witze machen und ironisch sein, aber ich habe den Eindruck, dass wir sehr oft sehr leichtfertig Sachen sagen. Aber zurück zu Jesus. Er sagt, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, du musst von Neuem geboren werden. Das ist eine seltsame Reaktion auf das Kompliment, das Nikodemus Jesus bringt. Weil Nikodemus kommt und macht ihm das große Kompliment, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, und Jesus geht überhaupt nicht darauf ein und sagt, Amen, Amen, du musst, jeder muss von Neuem geboren werden. Und ich glaube, weil Jesus den Menschen durchblickt, wie wir vorher gesehen haben, dass er damit die Frage, die der Nikodemus hat, schon vorweg beantwortet. Vielleicht hat er die Frage gestellt und sie ist nicht aufgeschrieben, das habe ich auch schon gesagt, aber im Prinzip ist es doch möglich und wir sehen es ja immer wieder, dass Jesus die Menschen durchschaut. Und er sagt die Antwort schon, bevor er die Frage stellen kann. Und was ist die Frage? Was ist die Frage des Nikodemus? Wenn Jesus sagt, um das Reich Gottes zu sehen, muss man von Neuem geboren werden, dann ist es die Frage, wie komme ich in den Himmel? Und das ist die Frage, die heute alle Menschen mehr oder weniger versteckt haben. Und darum ist dieser Text so wichtig. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Fragt der Reiche in den anderen Evangelien. Und Jesus sagt, du musst geboren werden. Es ist ein Passiv, es ist etwas, was du nicht selber machst. Die Geburt ist zwar ein gewisser Stress für das Baby, aber anstrengend muss sie die Mutter. Ja, du brauchst nichts dazu beitragen, dass du auf die Welt kommst. Und jetzt kommt dieser Begriff von Neuem. Und das ist die erste Doppeldeutigkeit und das erste Missverständnis vielleicht. Von Neuem heißt nämlich auch von oben her. Beides kann es heißen. Also es ist ein zeitlicher Zusammenhang, Begriff, oder ein kausaler, ein ursächlicher Begriff. Von wo kommt diese neue Geburt? Nikodemus hört nur die zeitliche Komponente. Er hört nur, er versteht nur das von Neuem und deshalb gibt es für ihn ein Verständnisproblem. Offensichtlich war Nikodemus schon älter als Jesus und er sagt, wie soll denn das funktionieren? Wie kann denn ein Mensch, der alt ist, wieder zurück in den Leib seiner Mutter? Das von Neuem ist wichtig, aber es gehört auch das von oben dazu. Und das erzählt Jesus dann im zweiten Teil. Ich komme nochmal zum Neuen zurück. Ist das eine interessante Aussage, von Neuem geboren werden? Ist das eine Option für dich, für mich? Ein Angebot, das wirklich etwas beinhaltet? Stellt euch mal vor, du hast, wenn du dein Leben anschaust, siehst du, dass da manche Dinge falsch gelaufen sind. Und jeder muss ehrlich sein. Aber du kannst von Neuem anfangen. Ist das nicht wunderbar? Ganz neu. Eines meiner Lieblingslieder in meiner Jugend war immer wieder, ich fange von vorne an. Du kannst wieder von vorne anfangen. Das ist bei Gott möglich. Das ist für jeden Menschen, ganz egal was er gemacht hat, möglich, dass du von Neuem mit Jesus beginnst. Prinzipiell einmal, das ist die Neugeburt. Aber dann immer wieder, bitte. Weil wir machen auch weiterhin Mist. Und wir müssen immer wieder neu anfangen. Aber das ist nicht nur von Neuem, sondern auch von oben. Es ist Gott, der dieses neue Leben zeugt und schafft. Gott, der in dein Leben, in mein Leben eingreift, wenn wir es zulassen. Möchtest du es? Hast du es schon gemacht? Jesus sagt, die Neugeburt ist die Voraussetzung, um das Reich Gottes zu sehen. Und ich meine, das Reich Gottes ist in der Ewigkeit, das ist der Himmel, wie wir es dann so einfach sagen, ja. Aber es ist auch jetzt schon. Wenn ich jetzt göttliches Reich sehen und erleben möchte, hier auf Erden, dann brauche ich diese Neugeburt. Und wenn hier viel Neugeburt ist in diesem Raum, dann ist hier viel göttliches Reich. Und auch das sollten wir immer wieder bedenken, dass jeder von uns ein Stück zu diesem Reich beitragt, weil Neues in uns entstanden ist. Es gibt einen Neuanfang. Immer wieder. Jesus geht auf die Frage von Nikodemus nicht so wirklich direkt ein, sondern er gibt ein zweites, sehr missverständliches Statement ab. Du musst von, oder nicht du musst, sondern man muss von Wasser und Geist geboren werden. Na, was heißt das jetzt wieder? Oder Nikodemus denkt sich vielleicht, meint er jetzt das, was der Johannes tut da, die Taufe, der Johannes der Täufer, ja. Viele Menschen glauben, dass dieser Vers, oder viele Christen glauben, und auch ernstzunehmende Christen glauben, dass dieser Vers mit der christlichen Taufe einerseits, das Wasser, und dann mit der sogenannten Geistestaufe andererseits zu tun hat, die ein äußeres Zeichen für ein weiteres geistliches Erlebnis und einen weiteren geistlichen Schritt darstellt. Aber ich meine, dass das ein Widerspruch zu vielen anderen Aussagen auch in dem Text heute ist, weil da steht, in den Himmel kommst du, wenn du glaubst und nicht, wenn du getauft bist. Ich meine, dieser Text jetzt, und wir reden halt nicht über die Taufe, sondern wir reden über den Text, bezieht sich auf eine alttestamentliche Stelle, die im Hesekiel steht. Mir gerade eingefallen, da habe ich unlängst Volksjahr einmal über diese Stelle gepredigt, wo Gott an seinem Volk, an den Menschen seines Volkes, an uns, eine Herzoperation macht. Ja? Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Reinigung durch Wasser, Erneuerung durch den Geist. Jesus reinigt uns von den Sünden, aber er erneuert uns auch. Er macht uns auch von innen her neu, ein neues Herz. Und einer der schönsten Verse im Neuen Testament, den wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen, über dieses neue Leben ist, und das hat ein Freund von mir in der Studienzeit auf seinen Spiegel raufpickt, ja, da ist drauf: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues ist entstanden oder es ist alles neu geworden. Siehe, ich mache alles neu. Also das sind doch wirklich wunderbare Verheißungen. Das sagt Jesus einem Menschen, der viel, viel mehr Bildung und Anführungszeichen hatte, der älter war, der gemeint hat, ich bin ja auf dem Weg, aber ich suche noch immer, ich weiß es noch immer nicht sicher. Du musst von Neuem, von oben geboren werden, du musst durch den Geist und Wasser geboren werden. Und das ist also ein starker Hinweis auf die Rolle des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen, die Zeugung, Rolle des Vaters, hier die Rolle des Heiligen Geistes. Jetzt kommt Jesus auf, ist eine lange Stelle, aber ich bin bald fertig, auf etwas zu sprechen, auf der dritte Teil von dem, was er da jetzt in dem theologischen Gespräch sagt. Es ist jemand von oben gekommen. Jesus verändert das Thema irgendwie, er wird sogar etwas angriffig. Er rügt den Nikodemus dafür, dass er ihn nicht versteht. Das ist ziemlich hart, was er sagt. Er rügt das religiöse Establishment, dass sie nicht an ihn glauben, obwohl er eigentlich nur bisher einfache irdische Sachen gesagt hat. Und er sagt, wie wollt ihr denn verstehen, wenn ich euch das Himmlische sage? Und dann beschreibt er seine Rolle als Verbindungsmann zwischen Himmel und Erde. Du bist, er sagt, der Menschensohn, also so redet er immer von sich selber im Johannesevangelium. Und er ist jetzt der, der herabgekommen ist, um das zu sagen, was Gott uns mitteilen möchte. Jesus sagt, ich zeige euch den Vater. Er sagt mal zu seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich zeige euch den Weg zu Gott, ich bin der Weg zu Gott. Jesus spricht davon, und das ist jetzt interessant, dass er erhöht werden muss. Wie Mose die eherne Schlange in der Wüste aufrichtete, damit alle darauf schauen und nicht von den Bissen der giftigen Schlange sterben müssen. Das war eine Geschichte im Alten Testament. Und dieses Bild greift er auf. Es kommt noch zweimal, also insgesamt dreimal im Johannesevangelium vor, dass der Menschensohn erhöht wird. Ihr werdet den Sohn des Menschen erhöht haben und dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, dass ich so rede ich. Wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und da steht jetzt als Zusatz, dies sagt er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben solle. Jesus hat von Anfang an gewusst, was diese Erhöhung zuerst mal bedeutet. Nämlich, dass er ans Kreuz hinaufgehoben, gehängt wird, genagelt wird. Jesus am Kreuz. Er ist nicht nur herabgekommen, sondern er wird jetzt erhöht, damit du auf ihn hinschaust, damit du ihm nachfolgst, damit du in diesem Opfertod die Vergebung in Anspruch nehmen kannst. Er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt und er hat dadurch die Trennung zwischen Himmel und Erde überwunden, eine Brücke gebaut. Wie können wir das überleben? Jesus erhöht. Übrigens, es gibt dann noch eine andere Dimension. Später wurde Jesus erhöht, auferstanden und er ist dann noch aufgefahren gen Himmel. Es gibt noch andere Dimensionen der Erhöhung Gottes, Jesu. Aber hier geht es jetzt um das Kreuz. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Das ist der berühmte Vers. Was heißt denn das Glauben? Glauben heißt Vertrauen, in Beziehung treten, sich mit diesem Jesus einlassen. Wie wird sagen, wir müssen wieder neu in Jesus verliebt sein. Schau an, was Jesus sagt. So sehr hat Gott die Welt, also auch dich, geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Also auch du. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Gott liebt dich. Wir haben die Wahl. Das kommt in den letzten Versen. Wir haben die Wahl. Und wir sollen die Antwort geben. Glaubst du, dann hast du das ewige Leben schon jetzt. Das Reich Gottes kannst du schon jetzt erleben und sehen. Wenn du nicht glaubst, hast du eigentlich dein eigenes Urteil gesprochen. Weil die Gnade Gottes kann nicht zu dir, weil das Einzige, was Gott das Gnade verhindert sozusagen ist, wenn wir uns nicht dafür aufmachen. Aber alle, die an ihn glauben, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir hier ganz, ganz viele Kinder Gottes sind und noch mehr hereinkommen werden.